Oh, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Heute lesen wir gemeinsam weiter im ersten Makkabäerbuch. Wir steigen ein. Eine Zeit voller Prüfungen und Verluste. Kennst du das Gefühl, wenn scheinbar alles gegen dich läuft und du dich fragst, wo ist Gott jetzt gerade? Genau darum geht es heute. 25 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute. Diese Kapitel heute erinnern uns daran, Treue zu Gott bedeutet manchmal standhaft zu bleiben, auch wenn der Weg schwer ist. Gott verspricht nicht immer, dass alles leicht ist, aber er verspricht, bei uns zu bleiben, wenn wir durch Herausforderungen gehen. Ich denke an eine Phase in meinem Leben, in der ich vieles verloren habe. Menschen, Ziele, Sicherheiten. Rückblickend sehe ich, gerade in dieser Zeit hat Gott meinen Glauben tiefer und echter gemacht. Im Ringen um Antworten habe ich ihn neu kennengelernt, als den, der auch in der Dunkelheit nicht von meiner Seite weicht. Vielleicht bist du gerade selbst in so einer Zeit. Dann vergiss nicht, Gott bleibt treu, auch wenn alles um dich herum wankt. Heiliger Geist, stärke unseren Glauben, wenn wir schwach werden. Hilf uns, Hoffnung zu bewahren, wenn der Weg hart ist und wir Verluste hinnehmen müssen. Öffne unsere Augen, damit wir Gottes Nähe gerade dann erkennen, wenn es schwer ist. Amen. Noch ein kleiner Hinweis. Die heutigen Bibeltexte schildern historische Ereignisse mit Krieg und Verlust und könnten emotional herausfordernd wirken. Lass uns nun in die Bibel einsteigen, und zwar nehmen wir das erste Makkabäerbuch, gehen zum Kapitel 6 und dann geht's auch schon los. Unterdessen durchzog der König Antiochus die oberen Länder. Als er nun vernahm, dass Elymais in Persien eine durch ihren Reichtum, durch Silber und Gold berühmte Stadt sei und dass sich dort ein überaus reicher Tempel mit goldenen Rüstungen und Panzern und anderen Waffen befinde, die der mazedonische König Alexander, der Sohn Philipps, der erste König von Griechenland, dort niedergelegt habe. So zog er hin und suchte die Stadt zu erobern und zu plündern. Aber es gelang ihm nicht, weil die Sache den Stadtbewohnern kund geworden war. Sie traten ihm also mit den Waffen in der Hand entgegen, und er musste die Flucht ergreifen und zu seinem großen Leidwesen von dort wieder abziehen, um nach Babylon zurückzukehren. Da kam ein Bote zu ihm nach Persien mit der Meldung, dass seine Heere, die ins jüdische Land geschickt worden waren, in die Flucht geschlagen seien. Auch Lysias, der an der Spitze einer starken Heeresmacht ins Feld gezogen war, sei von ihnen geschlagen worden. Die Juden aber seien durch die Waffen und den Kriegsbedarf und die reiche Beute, die sie den besiegten Heeren abgenommen hätten, stark geworden, hätten auch den scheußlichen Gräuel, den der König auf dem Altar in Jerusalem aufgestellt habe, wieder entfernt und das Heiligtum wie früher mit hohen Mauern umgeben, ebenso auch seine Stadt Bethsura. Als der König diesen Bericht vernahm, erschrak er sehr und wurde tief erschüttert. Er musste sich zu Bett legen und verfiel vor Kummer in eine Krankheit, weil die Dinge nicht nach seinem Wunsch verlaufen waren. Er blieb dort längere Zeit, weil tiefer Kummer ihn immer aufs Neue überfiel. Da er nun sein Ende nahen fühlte, ließ er alle seine Freunde zu sich rufen und richtete folgende Ansprache an sie: Der Schlaf bleibt meinen Augen fern, und aller Mut ist mir vor Kummer entschwunden. Ich sage zu mir selbst, in welche Trübsal bin ich geraten und in welchem gewaltigen Unglücksstrudel befinde ich mich jetzt? Ich war ja doch menschenfreundlich und beliebt während meiner Regierung. Jetzt aber denke ich an die Übeltaten zurück, die ich in Jerusalem verübt habe, wo ich alle goldenen und silbernen Geräte, die sich dort befanden, geraubt habe. Und ich habe hingeschickt, um die Bewohner des jüdischen Landes ohne Ursache auszurotten. Ich sehe wohl ein, dass mich zur Strafe dafür dieses Unglück betroffen hat. Und nun muss ich, ach, in einem fremden Lande in tiefer Betrübnis sterben. Hierauf berief er Philippus, einen seiner Freunde, setzte ihn zum Reichsverweser ein und übergab ihm sein Diadem, seinen Mantel und seinen Siegelring, damit er seinen Sohn Antiochus erziehe und zur Führung der Staatsgeschäfte fähig mache. Hierauf starb der König Antiochus daselbst im Jahre 149. Als nun Lysias den Tod des Königs erfuhr, setzte er dessen Sohn Antiochus, den er bisher erzogen hatte, als König ein und legte ihm den Beinamen Eupator bei. Unterdessen machte die Besatzung in der Burg den Israeliten rings um den Tempelbezirk in beängstigender Weise zu schaffen. Sie war allezeit darauf bedacht, Unheil anzurichten und bildete eine Stütze für die Heiden. Daher entschloss Judas sich dazu, ihrem Treiben ein Ende zu machen. Er bot also sein gesamtes Kriegsvolk auf, um sie zu belagern.
Als alle sich gesammelt hatten, eröffneten sie die Belagerung im Jahre 150, indem er Geschütztürme und Belagerungsmaschinen gegen sie aufstellte. Es gelang aber einigen von ihnen, aus der Umschließung zu entkommen, und diesen schlossen sich etliche vom Glauben abgefallene Juden an. Diese begaben sich zum Könige und sagten zu ihm: Wann wirst du endlich Recht schaffen und Rache für unsere Brüder nehmen? Wir haben deinem Vater willig gedient und nach seinen Geboten uns verhalten und sind seinen Befehlen nachgekommen. Eben deswegen haben nun unsere Volksgenossen die Burg zu belagern begonnen und sind uns Feind geworden. Ja, sie haben die von uns, deren sie habhaft werden konnten, ums Leben gebracht, und unser Hab und Gut ist geraubt worden. Und nicht gegen uns allein haben sie ihre Hand ausgestreckt, sondern auch gegen alle angrenzenden Gebiete. Und jetzt haben sie sich gar gegen die Burg in Jerusalem gelagert, um sich ihrer zu bemächtigen, und haben ihr Heiligtum und auch Betsura befestigt. Und wenn du ihnen nicht schnell zuvorkommst, so werden sie noch Schlimmeres als dies anrichten, und du wirst nicht mehr imstande sein, ihnen Einhalt zu tun. Als der König dies hörte, geriet er in Zorn. Er ließ alle seine Freunde zusammenkommen, auch seine Heeresobersten und die Befehlshaber der Reiterei. Auch aus anderen Reichen und von den Inseln des Mittelmeeres kamen Söldnerscharen zu ihm, sodass sich seine Streitkräfte auf 100.000 Mann zu Fuß und 2.000 Reiter beliefen. Außerdem waren noch 32 für den Krieg abgerichtete Elefanten da. Diese zogen dann durch Idumäa, lagerten sich vor Betsura und bestürmten es längere Zeit, wobei sie auch Belagerungsmaschinen in Anwendung brachten. Die Belagerten aber machten Ausfälle, verbrannten die Maschinen und wehrten sich mannhaft. Judas zog nun von der Burg ab und lagerte sich bei Bet-Sakaja, dem königlichen Heere, gegenüber. Da ließ der König sein Heer früh am Morgen im Eilmarsch auf Bet-Sakaja zuvorrücken, seine Truppen stellten sich dann in Schlachtordnung auf und man ließ Trompetensignale erschallen. Den Elefanten aber zeigte man Rotwein und Maulbeersaft, um sie zum Kampfe zu reizen. Man verteilte die Tiere unter die einzelnen Abteilungen des Heeres und ordnete jedem Elefanten 1.000 Mann zu, die mit Kettenpanzern gewappnet waren und eherne Helme auf dem Haupte trugen. Auch waren jedem Tiere 500 auserlesene Reiter beigegeben. Diese waren auch früher schon immer mit dem Tiere, wo es war, zusammen gewesen und waren mit ihm gegangen, wohin es immer ging, ohne sich von ihm zu entfernen. Auf den Tieren aber waren feste Holztürme angebracht, die ein jedes Tier bedeckten und mit Gurten kunstvoll auf ihm festgemacht waren. Und auf jedem Turme befanden sich 32 Krieger, die von oben her kämpften, und überdies der Inder. Die übrige Reiterei aber stellte man hierhin und dorthin an die beiden Flügel des Heeres, um zu beunruhigen und den Abteilungen als Deckung zu dienen. Als nun die Sonne auf die vergoldeten und mit Erz überzogenen Schilde schien, erglänzten die Anhöhen von ihnen und strahlten wie Feuerfackeln. Ein Teil des königlichen Heeres breitete sich über die hohen Berge aus und ein anderer über die Niederungen, und sie zogen zuversichtlich und in guter Ordnung heran. Da wurden alle bestürzt, die das Getöse von diesen Massen und den Anmarsch ihrer Menge und das Klirren ihrer Waffen vernahmen, denn es war ein gewaltig großes und starkes Heer. Nun zog Judas mit seinem Heere zum Angriff heran, und es fielen vom königlichen Heer 600 Mann. Als nun Eleazar Abaran, eines der Tiere mit königlichen Panzern gewappnet, und alle die übrigen Tiere überragen sah, sodass es aussah, als ob sich der König auf ihm befände, da opferte er sich auf, um sein Volk zu retten und sich ewigen Ruhm zu erwerben. Er lief nämlich kühn auf das Tier zu, mitten in die feindliche Abteilung hinein und teilte tödliche Hiebe nach rechts und nach links aus, sodass die Feinde hüben und drüben vor ihm zurückwichen. Sodann kroch er unter den Elefanten, stieß ihm das Schwert in den Leib und tötete ihn. Da das Tier dann aber zur Erde auf ihn fiel, fand er dort seinen Tod. Als sie aber die Überlegenheit der königlichen Streitmacht erkannten und den Andrang des Heeres gewahrten, wichen sie vor ihnen zurück. Hierauf zogen die Mannschaften des königlichen Heeres zum Kampfe mit ihnen nach Jerusalem hinauf, und der König schlug ein Lager auf zur Unterwerfung des jüdischen Landes und zur Eroberung des Berges Zion. Mit der Besatzung von Betsura aber schloss er einen Vertrag, aufgrund dessen sie aus dem Orte abzogen. Sie hatten sich dort infolge des Mangels an Lebensmitteln nicht länger halten können, weil für das Land ein Sabbatjahr bestand. Der König gewann also Betsura und legte eine Besatzung hinein, um es zu behaupten. Das Heiligtum aber belagerte er lange Zeit und ließ dort Geschütztürme und andere Maschinen aufstellen, zum Beispiel Feuerwerfer und Skorpione, um Pfeile zu schießen, auch Steinschleuderer. Aber auch die Belagerten stellten Maschinen auf gegen die der Feinde und verteidigten sich lange Zeit. Doch hatten sie keine Lebensmittel mehr im Heiligtum, weil es das siebente Jahr war. Und die, welche vor den Heiden nach Judäa geflüchtet waren, hatten den Rest der Vorräte aufgezehrt. So waren denn im Heiligtum nur wenige Männer zurückgeblieben, weil der Hunger für sie unerträglich geworden war. Sie hatten sich vielmehr zerstreut, ein jeder nach seinem Wohnort. Da erhielt Lysias die Nachricht, dass Philippus, den der König Antiochos kurz vor seinem Tode zum Vormund seines Sohnes Antiochos bestellt hatte, um ihn für die Regierung heranzubilden, aus Persien und Medien zurückgekehrt sei, und zwar an der Spitze der Truppen, die mit dem Könige ausgezogen waren, und dass er darauf ausgehe, die Regierung des Reiches in seine Hand zu bringen. Da war er auf eiligen Abzug bedacht und sagte zum Könige, sowie zu den Heerführern und den Mannschaften, wir werden jeden Tag schwächer, auch haben wir nur noch wenig Proviant, und der Platz, den wir belagern, ist fest. Dazu liegt uns die Sorge für das Reich ob. So wollen wir denn jetzt diesen Leuten die Hand der Versöhnung bieten und Frieden mit ihnen und mit ihrem ganzen Volke schließen. Wir wollen ihnen also gestatten, nach ihren Gesetzen und Bräuchen zu leben, wie früher. Denn um ihrer Gesetze und Bräuche willen, die wir abgeschafft haben, sind sie in solchen Zorn geraten und haben dies alles getan. Dieser Vorschlag fand den Beifall des Königs und der Heerführer, und Lysias ließ ihnen Friedensvorschläge machen, die sie auch annahmen. Der König und die Heerführer beschworen diesen Vertrag, und die Belagerten zogen aus der Festung ab. Als dann aber der König auf den Berg Zion gezogen war und die Festungswerke des Platzes in Augenschein genommen hatte, da brach er den Eid, den er geschworen hatte, und gab Befehl, die Mauer ringsum niederzureißen. Hierauf zog er in aller Eile ab und kehrte nach Antiochien zurück. Dort fand er Philippus als Herrn der Stadt vor. Er griff ihn an und bemächtigte sich der Stadt mit Gewalt. Im Jahre 151 entwich Demetrius, der Sohn des Seleukos, aus Rom und landete mit wenigen Begleitern in einer Seestadt und nahm den Königstitel an. Als er sodann in den Königspalast seiner Väter einzog, ergriffen die Truppen den Antiochos und Lysias, um sie vor ihn zu bringen. Als er Kunde davon erhielt, erklärte er, »Sie dürfen mir nicht vor die Augen kommen.« Da wurden sie von den Truppen ermordet, und Demetrius bestieg den Königsthron. Nun kamen zu ihm alle abtrünnigen und gottlosen Männer aus Israel, unter Führung des Alkimos, der Hoherpriester sein wollte. Diese erhoben bei dem Könige folgende Anklagen gegen das Volk. Judas und seine Brüder haben alle deine Freunde ums Leben gebracht und uns aus unserem Vaterlande vertrieben. Entsende daher jetzt einen Mann, der dein Vertrauen besitzt, dass er hingehe und sich all das Unheil ansehe, das jener über uns und das Land des Königs gebracht hat, und sie und alle ihre Helfershelfer bestrafe. Da erwählte der König aus der Zahl der königlichen Freunde den Bakchides, den Statthalter der Provinz jenseits des Euphrat, einen im Reiche hoch angesehenen und dem Könige treu ergebenen Mann. Diesen entsandte er zusammen mit dem gottlosen Alkimus, dem er das hohe Priestertum zugesagt hatte, und erteilte ihm den Befehl, die Rache an den Israeliten zu vollziehen. So brachen sie denn auf und kamen mit starker Heeresmacht ins jüdische Land. Da sandte Bakchides Boten an Judas und seine Brüder mit friedlichen Worten, aber in hinterlistiger Absicht. Sie schenkten jedoch ihren Worten keine Beachtung, weil sie sahen, dass jene mit starker Heeresmacht gekommen waren. Es kam aber bei Alkimus und Bakchides eine Schar von Schriftgelehrten zusammen, um berechtigte Wünsche vorzutragen. Und zwar waren die Asidäer die ersten unter den Israeliten, die in ein friedliches Verhältnis mit ihnen zu treten wünschten. Sie dachten nämlich, ein Priester von Aarons Stamm ist mit diesem Heere gekommen. Der wird uns nichts zuleide tun. Und er ließ auch friedliche Worte gegen sie verlauten und gab ihnen die eidliche Versicherung. Wir werden niemals Böses gegen euch und eure Freunde im Schilde führen. Da schenkten sie ihm Vertrauen. Doch er ließ 60 Männer von ihnen festnehmen und an einem Tage hinrichten gemäß dem Worte der Heiligen Schrift, die Leiber deiner Heiligen haben sie hingestreckt und ihr Blut vergossen rings um Jerusalem her und niemand war für sie da, sie zu begraben. Da befiel Furcht vor ihnen und Zittern die ganze Bevölkerung, denn man sagte, diese Menschen kennen keine Wahrheit und kein Recht, denn diese haben den Vertrag und den Eid gebrochen, den sie geschworen hatten. Hierauf zog Bakchides aus Jerusalem ab und lagerte sich bei Bezet. Von dort sandte er Mannschaften aus und ließ eine große Zahl von Männern festnehmen, die es mit ihm gehalten hatten, dann aber doch wieder abgefallen waren, auch einige aus dem Volke. Er ließ sie grausam töten und ihre Leichen in die große Zisterne werfen. Sodann übergab er das Land dem Alkimus, ließ eine Abteilung Soldaten zu seinem Schutze bei ihm und kehrte zum Könige zurück. Alkimus aber suchte nun, das Hohepriestertum mit Gewalt an sich zu bringen, wobei alle diejenigen es mit ihm hielten, die ihr Volk zu zerrütten suchten. Sie bemächtigten sich der Herrschaft im jüdischen Lande und richteten entsetzliches Unheil in Israel an. Als nun Judas all das Unheil sah, welches Alkimus und sein Anhang an den Israeliten verübten, noch schlimmer als die Heiden, zog er im ganzen Gebiet von Judäa umher und nahm Rache an den Abtrünnigen, so dass diese verhindert wurden, Züge in das Land zu unternehmen. Als aber Alkimus sah, dass Judas und sein Anhang wieder an Macht gewachsen waren und erkannte, dass er sich gegen sie nicht zu halten vermöge, kehrte er zum Könige zurück und führte schwere Klage gegen sie. Der König sandte also Nikanor ab, einen seiner namhaftesten Feldherren, der die Israeliten tödlich hasste, und gab ihm den Befehl, das Volk auszurotten. So kam denn Nikanor mit einem großen Heere und ließ an Judas und seine Brüder hinterlistigerweise eine friedliche Botschaft gelangen, die so lautete: Es soll zwischen mir und euch kein Streit bestehen. Ich will mit einer kleinen Mannschaft kommen, um euch in Frieden zu begrüßen. Er kam denn auch wirklich zu Judas, und sie begrüßten sich freundschaftlich. Jedoch hatten die Feinde alles vorbereitet, um den Judas aufzugreifen. Als nun Judas Kunde davon erhielt, dass jener in böser Absicht zu ihm gekommen sei, zog er sich eilig vor ihm zurück und wollte nicht länger persönlich mit ihm zusammen sein. So erkannte denn Nikanor, dass sein Anschlag verraten war, und brach nun auf, dem Judas entgegen, um ihm bei Kafar Salama eine Schlacht zu liefern. Dabei fielen von den Leuten Nikanors gegen 5000 Mann, die übrigen flohen in die Davidstadt. Später ging Nikanor auf den Zionsberg hinauf. Da traten ihm einige von den Priestern und von den Vornehmsten des Volkes aus dem heiligen Bezirk entgegen, um ihn freundlich zu begrüßen und ihn auf das Brandopfer aufmerksam zu machen, das man gerade für das Wohl des Königs darbrachte. Er aber verhöhnte und verlachte sie, ja, er entehrte sie tätlich und führte hochfahrende Reden. Voller Zorn schwur er dann: Wenn Judas und sein Heer mir jetzt nicht sofort ausgeliefert wird, so werde ich, wenn ich wohlbehalten hierher zurückgekehrt bin, dieses Haus verbrennen. Hierauf ging er voller Zorn von dannen. Da gingen die Priester hinein, traten vor den Opferaltar und den Tempel, weinten und beteten: Du, Herr, hast dieses Haus dir erwählt, dass es nach deinem Namen genannt werde und für dein Volk eine Stätte des Gebets und Flehens sei. Nimm Rache an diesem Menschen und seinem Heere, dass sie durchs Schwert fallen. Gedenke ihrer Lästerreden und lass sie nicht länger hier im Lande bleiben. Als Nikanor dann aus Jerusalem abgezogen war und sich in Bet-Horon gelagert hatte, stieß noch ein syrisches Heer zu ihm. Judas aber lagerte sich bei Adasa mit 3000 Mann. Da betete Judas folgendermaßen: Als einst die Gesandten des Assyrerkönigs gelästert hatten, ging ein Engel von dir aus, o Herr, und erschlug von ihnen 1897.000 Mann an. Ebenso vernichte nun heute auch dieses Heer vor uns, damit die übrigen erkennen, dass er lästerlich wieder dein Heiligtum geredet hat. Ja, lass ihn büßen, wie seine Bosheit es verdient hat. Es kam dann zur Schlacht zwischen den beiden Herren am 13. Tage des Monats Adar. Da wurde das Heer Nikanors geschlagen und er selbst fiel als Erster in der Schlacht. Als nun seine Mannschaften sahen, dass er gefallen war, warfen sie ihre Waffen weg und wandten sich zur Flucht. Die Juden verfolgten sie eine Tagereise weit von Adasa bis in die Gegend von Gazera und ließen hinter ihnen her die Signaltrompeten erschallen. Da kamen die Leute aus allen jüdischen Dörfern ringsum heraus und überflügelten sie. Da wandten die einen sich gegen die anderen, sodass sie alle durchs Schwert fielen. Auch nicht einer von ihnen blieb am Leben. Sie sammelten dann die Waffenbeute und nahmen auch das geraubte Gut an sich. Dem Nikanor aber hieben sie den Kopf ab, sowie auch die rechte Hand, die er in seinem Hochmut erhoben hatte. Die nahmen sie mit und hängten sie bei Jerusalem öffentlich auf. Das Volk aber war hoch erfreut und feierte jenen Tag als einen hohen Freudentag. Zugleich beschloss man, diesen Tag, den 13. Adar, alljährlich als Festtag zu begehen. Nun wurde dem jüdischen Lande eine kurze Ruhezeit zuteil. Damals erhielt Judas Kunde von dem Ruhm der Römer, dass sie stark und mächtig seien und allen denen, die sich an sie anschlössen, Wohlwollen bewiesen und Freundschaft mit allen ihren Bundesgenossen hielten, und dass sie stark und mächtig seien. Man erzählte ihm auch von ihren Kriegen und von den Heldentaten, die sie in den Kriegen mit den Galliern vollführt und dass sie diese bezwungen und tributpflichtig gemacht hätten. Sodann, was sie alles im Lande Spanien vollbracht hätten, um sich der dortigen Silber- und Goldbergwerke zu bemächtigen und wie sie dies ganze Land durch ihre Klugheit und Beharrlichkeit unterworfen hätten, obgleich dies Land sehr weit von ihnen entfernt war und wie sie die Könige, die vom Ende der Erde gegen sie herangezogen seien, bekämpft hätten, bis sie ihrer Herr geworden wären und ihnen eine schwere Niederlage beigebracht hätten und wie die übrigen ihnen nun jährlich Tribut entrichteten. Ferner wie sie Philippus und den Griechenkönig Perseus geschlagen und alle, die sich wider sie aufgelehnt, im Kriege besiegt und unterjocht hätten taten. Und wie Antiochus, der Große, der König von Asien, der mit 120 Elefanten und einem riesigen Heere von Reitern, Kriegswagen und Fußvolk zum Kampf gegen sie ausgezogen war, von ihnen geschlagen worden sei. Und zwar hätten sie ihn lebendig gefangen genommen und hätten ihnen, nämlich ihm und seinen Nachfolgern in der Regierung, die Zahlung eines hohen Tributs sowie die Stellung von Geiseln und die Abtretung eines Teiles seines Reiches auferlegt, und zwar des indischen Landes und Mediens und Lydiens, also eines Teiles seiner schönsten Länder, die sie dann, nachdem sie sie von ihm erhalten hatten, dem König Eumenes geschenkt hätten. Und als dann die Bewohner Griechenlands den Beschluss gefasst hätten, gegen sie zu ziehen und sie zu vernichten, dies aber zu ihrer Kenntnis gekommen sei, da hätten sie einen Feldherrn gegen sie entsandt und Krieg mit ihnen geführt, und es seien viele von ihnen auf den Schlachtfeldern gefallen. Man habe dann ihre Weiber und Kinder in die Gefangenschaft geführt, sie ausgeplündert, ihr Land unterworfen, die Festungen geschleift und die Bevölkerung in Unterwürfigkeit versetzt bis zum heutigen Tage. Auch die übrigen Reiche und die Inseln, so viele ihnen jemals entgegengetreten seien, hätten sie vernichtet und sich dienstbar gemacht. Mit ihren Freunden aber und mit denen, welche sich ihnen anvertrauten, hielten sie gute Freundschaft, während sie die Reiche nah und fern sich unterworfen hätten. Und alle, die ihren Namen hörten, seien in Furcht vor ihnen. Alle, denen sie Hilfe leisten wollten und deren Herrschaft ihnen erwünscht sei, behielten die Herrschaft dauernd, doch setzten sie auch nach Gutdünken ab und seien zu außerordentlicher Macht emporgestiegen. Bei alledem aber habe sich keiner von ihnen die Krone aufgesetzt und sich mit dem Purpurmantel bekleidet, um darin zu prunken, sondern sie hätten sich eine Ratsversammlung geschaffen, in der sich täglich 320 Ratsherren fort und fort über das Wohl des Volkes berieten, damit es gut um sie stände. Und sie vertrauten alljährlich einem einzigen Manne die Obergewalt über sich und die Regierung ihre ganzen Länderbesitzes an. Und alle gehorchten diesem einen, und Neid und Eifersucht gäbe es unter ihnen nicht. Judas erwählte also Eupolemus, den Sohn des Johannes, des Sohnes des Akkos, und Jason, den Sohn Eleasars, und sandte sie nach Rom, um Freundschaft und Bundesgenossenschaft mit ihnen zu schließen und damit sie ihnen das Knechtsjoch abnehmen, weil ja, wie sie sehen, das griechische Königshaus die Israeliten in Knechtschaft hielte. So begaben sie sich denn nach Rom, es war das eine sehr weite Reise, traten vor die Ratsversammlung, erhielten dort das Wort und sagten: Judas, der Makkabäer, und seine Brüder und das ganze jüdische Volk haben uns zu euch hergesandt, um ein Bündnis und Freundschaft mit euch abzuschließen und damit wir in die Zahl eurer Bundesgenossen und Freunde eingeschrieben werden. Diese Rede wurde günstig von ihnen aufgenommen. Folgendes ist die Abschrift der Urkunde, die sie auf eherne Tafeln aufzeichnen ließen und nach Jerusalem sandten, damit sie dort bei ihnen als ein Denkmal des Freundschaftsbundes und der Bundesgenossenschaft diene. Möge es den Römern und dem jüdischen Volke zu Wasser und zu Lande für alle Folgezeit wohlgehen und Schwert und Feinde ihnen fernbleiben. Wenn aber ein Krieg ausbricht, zuerst für die Römer oder für irgendeinen ihrer Bundesgenossen im ganzen Bereich ihrer Herrschaft, so soll das jüdische Volk ihnen mit ganzem Herzen Beistand leisten, wie die Umstände es ihnen zur Pflicht machen. Doch sollen sie ihnen während des Krieges Lebensmittel, Waffen, Geld und Schiffe weder liefern noch verschaffen, nach dem Ermessen der Römer, sondern sollen ihren Verpflichtungen nachkommen, ohne Entgelt dafür zu empfangen. Ebenso sollen aber auch, wenn dem Volke der Juden zuerst ein Krieg entstehen sollte, die Römer ihnen von Herzen Hilfe leisten, wie die Umstände es ihnen zur Pflicht machen. Doch sollen ihnen, solange sie Hilfe leisten, Lebensmittel, Waffen, Geld und Schiffe nicht geliefert werden, nach dem Ermessen Roms, und sie sollen diesen Verpflichtungen nachkommen, und zwar ohne Trug. Aufgrund dieser Bestimmungen also schlossen die Römer einen Vertrag mit dem jüdischen Volke, Wenn aber nachträglich der eine oder der andere Teil sich dazu entschließt, etwas hinzuzufügen oder wegzulassen, so sollen sie das nach ihrem Belieben tun dürfen. Und was sie hinzufügen oder weglassen, soll gültig sein. Was so dann die Unbilden betrifft, die der König Demetrius ihnen zufügt, so haben wir ihm Folgendes geschrieben. Warum hast du unseren Freunden und Bundesgenossen, den Juden, ein schweres Joch auferlegt? Sollten sie also noch ferner Klage über dich führen, so werden wir ihnen zu ihrem Recht verhelfen und dich zu Wasser und zu Land bekriegen.
Als aber Demetrius vernahm, dass Nikanor und sein Heer in der Schlacht gefallen seien, schickte der Bakchides und Alkimus noch zum zweiten Mal ins jüdische Land und der rechte Flügel seiner Heeresmacht mit ihnen. Sie zogen in die Richtung nach Galgatha, lagerten sich von Massalot im Gebiet von Arbela, eroberten den Platz und brachten viele Menschen ums Leben. Sodann im ersten Monat des Jahres 152 lagerten sie sich vor Jerusalem, brachen aber bald wieder auf und zogen nach Berea mit 20.000 Mann zu Fuß und 2.000 Reitern. Judas aber stand in einem Lager bei Elasa mit 3.000 auserlesenen Kriegern. Als diese nun die große Zahl der feindlichen Truppen sahen, gerieten sie in große Furcht und viele verliefen sich aus dem Lager, sodass schließlich nur noch 800 Mann von ihnen übrig blieben. Als Judas nun sah, dass sein Heer sich auflöste und der Kampf für ihn doch unvermeidlich sei, wurde er tief bekümmert, dass ihm die Zeit fehlte, seine Leute wieder zu sammeln. Und in seiner Verzweiflung sprach er zu denen, die ihm noch geblieben waren: Auf! Lasst uns auf unsere Feinde losgehen. Vielleicht können wir den Kampf mit ihnen bestehen. Sie suchten ihn nun davon abzubringen, indem sie ihm vorstellten: Das ist unmöglich. Wir wollen lieber für diesmal unser Leben retten und später mit unseren Brüdern wiederkommen und dann gegen sie kämpfen. Wir sind unsere zu wenige. Judas aber erwiderte: Da sei Gott vor, dass ich das tue und vor ihnen fliehe. Wenn dann unsere Stunde gekommen ist, so wollen wir mannhaft für unsere Brüder sterben und auf unsere Ehre keinen Flecken hinterlassen. Hierauf zog das Heer aus dem Lager hinaus und stellte sich ihnen entgegen. Die Reiterei war in zwei Abteilungen geteilt. Die Schleuderer und die Bogenschützen zogen dem Heere voran und das Vordertreffen bildete durchweg tapfere Krieger. Bakchides aber befand sich auf dem rechten Flügel und die Schlachtreihe rückte von beiden Seiten heran, wobei man in die Trompeten stieß. Auch die Leute des Judas ließen die Trompeten erschallen, sodass die Erde von dem Getöse der beiden Heere erbebte und der Kampf währte vom Morgen bis zum Abend. Als nun Judas sah, dass Bakchides mit dem Kern seines Heeres auf dem rechten Flügel stand, da schlossen sich ihm alle an, die Mut im Herzen hatten, und der rechte Flügel wurde von ihnen geschlagen, und sie verfolgten die Fliehenden bis zum Berge Azutos. Als aber die Leute auf dem linken Flügel sahen, dass der rechte Flügel geschlagen war, nahmen sie eine Schwenkung vor und kamen hinter Judas und seinen Leuten her, diesen in den Rücken. Da entspann sich ein heißer Kampf, und es gab zahlreiche Tote auf beiden Seiten. Auch Judas fiel, und die übrig gebliebenen ergriffen die Flucht. Jonathan aber und Simon hoben ihren Bruder Judas auf und begruben ihn in der Gruft seiner Väter in Modain. Sie beweinten ihn dort, und ganz Israel veranstaltete eine große Totenklage um ihn, ein mehrtägiges Trauerfest, wobei man ausrief: Wie ist der Held gefallen, der Retter Israels? Was aber sonst noch von Judas zu berichten wäre, von den Kriegen und den Heldentaten, die er vollführt hat, und von seiner Größe, das ist nicht aufgezeichnet worden. Und doch lag ein überaus reicher Stoff vor. Dritter Teil: Die Kämpfe und die Staatsleitung unter Jonathan. Nach dem Tode des Judas erhoben die Abtrünnigen im ganzen Land Israel ihr Haupt, und alle Übeltäter kamen hoch. Zugleich entstand in jener Zeit eine sehr große Hungersnot, sodass auch der Erdboden in treuloser Weise mit ihnen gemeinsame Sache machte. Da traf Bakchides eine Auswahl unter den gottlosen Personen und setzte sie zu Herren im Lande ein. Diese forschten nach den Anhängern des Judas und ließen sie aufspüren und vor Bakchides bringen, der sie dann zur Strafe zog und sie schmachvoll behandelte. So herrschte denn in Israel ein großer Trübsal, wie solch nie dagewesen war, seit der Zeit, in der kein Prophet mehr unter ihnen aufgetreten war. Da versammelten sich alle Anhänger des Judas und sagten zu Jonathan: Seit dem Tode deines Bruders Judas gibt es keinen Mann mehr wie ihn, der fähig wäre, gegen die Feinde und Bacchides und überhaupt wieder die Gegner unseres Volkes ins Feld zu ziehen. Daher wählen wir dich heute zu unserem Oberhaupt und zum Anführer in unseren Kriegen. Jonathan übernahm nunmehr die Führerschaft und trat an die Stelle seines Bruders Judas. Als Bacchides Kunde davon erhielt, suchte er ihn zu töten. Aber Jonathan und sein Bruder Simon und alle ihre Anhänger erfuhren es und flohen in die Wüste von Tekoa und lagerten sich beim Wasser der Zisterne von Aspha. Bacchides erfuhr dies an einem Sabbattage und ging persönlich mit seinem ganzen Heere über den Jordan. Jonathan hatte nämlich seinen Bruder als Anführer des Trosses entsandt und die mit ihm befreundeten Nabatäer gebeten, seine und seine Leute Fahrhabe, die bedeutende Wert hatten, bei ihnen zur Aufbewahrung unterbringen zu dürfen. Aber die Ambriter von Medeba waren gekommen, hatten sich des Johannes mit allem, was er mit sich führte, bemächtigt und waren damit abgezogen. Einige Zeit später aber hatte man dem Jonathan und seinem Bruder Simon gemeldet, dass die Ambriter eine große Hochzeit feierten und dass sie die Braut, die Tochter eines der vornehmsten kanaanitischen Edlen, mit großem Gepränge von Nadabat abzuholen im Begriff seien. Da hatten sie ihres Bruders Johannes gedacht, waren hinaufgezogen und hatten sich im Gebirge in einem Hinterhalt versteckt. Als sie dann spähend Umschau hielten, war plötzlich Lärm erschollen und ein großer Tross sichtbar geworden, in dem der Bräutigam mit seinen Freunden und Brüdern ihnen entgegenzog, mit Handpauken und Musik und vielen Waffen. Da hatten sie sich aus ihrem Hinterhalt auf sie gestürzt und sie niedergemacht, sodass viele Erschlagene dalagen. Die übrig gebliebenen waren in die Berge geflohen und jene hatten sich all ihre Beute bemächtigt. Die Hochzeit aber war so in Trauer verwandelt und der Schall ihrer Musik in Wehklage. Nachdem sie auf diese Weise Rache für das Blut ihres Bruders genommen hatten, waren sie in die Sumpfniederungen am Jordan zurückgekehrt. Bacchides also hatte dies erfahren und war mit einem großen Heere bis an die Ufer des Jordans an einem Sabbattage gezogen. Da sagte Jonathan zu seinen Leuten: Auf! Lasst uns nun für unser Leben kämpfen, denn unsere Lage ist heute ernster als je. Ihr seht ja, wir haben den Kampf vor uns und hinter uns. Das Wasser des Jordans ist hüben und drüben, dazu Sumpf und dichtes Gebüsch. Nirgends eine Möglichkeit auszuweichen. So schreit denn jetzt zum Himmel, damit ihr aus der Hand eurer Feinde gerettet werdet. Die Schlacht begann. Jonathan erhob den Arm, um Bacchides zu erschlagen. Doch dieser wich vor ihm zurück. Da sprang Jonathan mit den Seinen in den Jordan und sie schwammen hinüber ans jenseitige Ufer. Die Feinde aber gingen nicht über den Jordan, um sie drüben anzugreifen. Es waren aber auf Seiten des Bacchides an jenem Tage gegen 1000 Mann gefallen. Hierauf kehrte Bacchides nach Jerusalem zurück und legte feste Plätze in Judäa an. Die Festung bei Jericho, ferner Emmaus, Bethoron, Bethel, Tamnata, Paraton und Tephon. Er umgab sie mit hohen Mauern, mit Toren und Riegeln und legte Besatzungen hinein, um gegen Israel feindlich vorzugehen. Er befestigte auch die Ortschaft Bethsura und Gazara und die Burg und legte Truppen hinein und Vorräte von Lebensmitteln. Außerdem nahm er die Söhne der vornehmsten Einwohner des Landes als Geiseln und hielt sie in der Burg zu Jerusalem in Gewahrsam. Im zweiten Monat des Jahres 153 gebot Alkimus, die Mauer des inneren Tempelvorhofes niederzureißen. Er wollte nämlich das, was die Propheten geschaffen hatten, vernichten. Und er fing wirklich mit dem Niederreißen an. Da wurde er gerade zu dieser Zeit vom Schlage gerührt und sein Unternehmen dadurch verhindert. Er verlor die Sprache und wurde gelähmt, sodass er kein Wort mehr zu reden vermochte und in Betreff seines Hauses keine Verfügungen mehr treffen konnte. So starb damals Alkimus unter großen Qualen. Als Bacchides nun sah, dass Alkimus tot war, kehrte er zum Könige zurück und so hatte das jüdische Land 2 Jahre lang Ruhe. Nun berieten sich die Abtrünnigen allesamt und sagten: Jonathan und seine Anhänger leben jetzt in Ruhe und Sicherheit. Wir wollen also Bacchides herbeiholen. Der soll sie dann alle in einer Nacht gefangen nehmen. Sie gingen also hin und besprachen sich mit ihm. So brach er denn mit einer großen Mannschaft auf und ließ heimlich Briefe an alle seine Anhänger im jüdischen Lande gelangen. Sie sollten Jonathan samt seiner Gesinnungsgenossen festnehmen. Doch sie waren dazu nicht imstande weil ihr Anschlag zur Kenntnis jener gekommen war. Vielmehr waren sie es, die aus der Zahl der Landesbewohner, welche den boshaften Plan angestiftet hatten, gegen 50 Mann ergriffen und ums Leben brachten. Hierauf entwich Jonathan mit Simon und seinen Anhängern nach Bet-Basi in der Wüste, baute dort das, was von dem Orte zerstört war, wieder auf und machte ihn zu einem festen Platze. Als Bakchides dies erfuhr, zog er seine ganze Mannschaft zusammen und bot auch die betreffenden Juden auf. Dann zog er vor Bet-Basi, belagerte und bestürmte es längere Zeit und stellte Maschinen auf. Da ließ Jonathan seinen Bruder Simon an Ort und Stelle zurück und zog mit geringer Mannschaft ins offene Land hinaus. Er schlug Odomera und seine Brüder und die Phasironiter in ihrem Zeltlager. Als er so begonnen hatte, Siege zu erringen und mit seiner Streitmacht zurückzukehren, machte Simon mit seinen Leuten einen Ausfall aus der Stadt und verbrannte die Maschinen. Dann griff er den Bakchides an, der eine Niederlage erlitt und verursachte ihm großen Kummer, weil sein Anschlag und sein Feldzug misslungen war. Er geriet in leidenschaftlichen Zorn gegen die abtrünnigen Männer, die ihm zum Zuge gegen das Land geraten hatten. Er ließ viele von ihnen umbringen und beschloss dann, in sein Land heimzukehren. Jonathan schließt einen günstigen Frieden mit Bakchides und entwickelt sich allmählich zum Oberhaupt des Staates. Als Jonathan das erfuhr, schickte er Gesandte an ihn, um Frieden mit ihm zu schließen und die Zurückgabe der Gefangenen zu erwirken. Bakchides ging auch darauf ein, nahm die ihm gestellten Bedingungen an und schwur, solange Jonathan lebe, ihm nichts Böses zufügen zu wollen. Er gab ihm auch wirklich die Gefangenen zurück, die er früher aus dem Lande Judäa weggeführt hatte. Dann zog er in sein Land heim und kehrte fortan nie wieder in ihr Gebiet zurück. So war denn der Krieg für die Israeliten zu Ende, Jonathan aber nahm seinen Wohnsitz in Machmas. Er leitete von nun an die Staatsgeschäfte und erreichte es, dass die Abtrünnigen aus Israel verschwanden. Herr, wir danken dir für das Beispiel von Judas und seinen Brüdern, für ihren Mut, für ihre Treue bis zum Ende. Gib auch uns die Kraft, dir zu vertrauen, wenn wir Verluste erleben, und mach unseren Glauben echt und beständig. Halte uns fest an deiner Hand, gerade wenn der Weg dunkel ist. Amen. Wann war dein Glaube einmal richtig gefordert? Was hast du daraus gelernt? Teile deine Geschichte gern auf bibelineinemjahr.com oder schreib mir persönlich. Gemeinsam dürfen wir erleben, dass Gottes Geschichte mit uns immer weitergeht. Bis morgen und bleib fest in dem Wissen. Gott geht jeden Schritt mit dir, gerade dann, wenn es schwer wird.